Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage: Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Saisonale Effekte gehören zu den durchaus spannenden Phänomenen an den Kapitalmärkten, oft belächelt, manchmal aber auch verblüffend präzise. Ob nun volatile Sommermonate oder starke Jahresauftakte, viele Anleger schauen ganz gern mal auf die Börsenweisheiten, ob sie nun wissenschaftlich bewiesen sind oder nicht. Der bekannteste Effekt ist wohl Sell in May and Go Away, doch auch der Januar-Effekt oder die Weihnachtsrallye oder auch der sogenannte Montagseffekt spielen in der Marktpsychologie mitunter eine Rolle. Für Privatanleger könnte sich also ein Blick auf diese Phänomene lohnen. Sicherlich nicht als starre Regeln, sondern, wie formuliere ich es am besten? Ich würde sagen, als schmückendes Beiwerk. Und die Details dazu jetzt in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, saisonale Effekte an der Börse gibt es wohl schon so lange wie die Börse selbst. Was versteht man eigentlich darunter und was hältst du davon?
Ja, wie du sagst, saisonale Effekte, da geht es um sich wiederholende Muster in Kursverläufen, die scheinbar regelmäßig und übers Jahr verteilt auftauchen. Und daraus glaubt man dann ableiten zu können, wann der beste Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen gekommen sein soll. Und mich hat das, wenn ich ehrlich bin, auch als Jugendlicher echt fasziniert. Aber man lernt ja dazu und du kennst mich ja mittlerweile, Andreas, bei solchen Behauptungen bin ich, skeptisch ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Also ich glaube, es bringt nichts. Aber lass uns diskutieren.
Lass uns diskutieren und gleich nachfragen. Also ich höre raus, echter Fan bist du nicht. Warum eigentlich?
Ja, weil man solche Effekte eben nur im Rückblick erkennen kann und sie deshalb letztlich gar nichts bedeuten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Beim DAX war der März in den letzten Jahrzehnten im Schnitt der beste Monat. Rund 1,6% Zuwachs. Nennen wir das mal den März-Effekt. So, jetzt könnte man denken, okay, wenn ich kaufe, dann auf jeden Fall Anfang März. Das Problem dabei ist, dass irgendein Monat rein statistisch gesehen auf jeden Fall der beste gewesen sein muss. Sonst hätten wir ja alle die gleiche Performance gehabt und das wäre nun wirklich ein ganz außergewöhnlicher Zufall. Dass es ausgerechnet der März war, sagt überhaupt nichts aus. Das ist reiner Zufall.
Die Frage ist allerdings, was du mir damit sagen willst, Karl.
Okay, dass es überhaupt keinen Sinn macht, mit seinen Kauf- oder Verkaufsentscheidungen dem Zufall hinterherzurennen. Genau das machst du nämlich, wenn du dich nach irgendwelchen Kursmustern richtest. Lass uns mal beim März-Beispiel bleiben. Immerhin ist die Wahrscheinlichkeit, dass der März rein zufällig der beste Monat ist, 1/12, also gut 8%. Und genau die gleiche Wahrscheinlichkeit haben alle anderen Monate auch. Und darum passiert es regelmäßig, dass sich, sobald völlig andere Zeiträume untersucht werden, andere Monate als die besten herausstellen. Aber von solchen Untersuchungen, die es massenhaft gibt, hörst du nie etwas, weil sich dadurch nämlich all die schönen Kursmuster in Luft auflösen. Im Grunde ist das mit den saisonalen Effekten wie mit den alten Bauernregeln. Die sind deshalb so beliebt, weil sie einfach sind und einem ein Gefühl der Orientierung geben.
Das können wir also daraus lernen. Können wir davon ausgehen, dass die saisonalen Effekte nicht wissenschaftlich belegt sind und man also sagen könnte, dass es sich eher um Börsenmythen handelt? Oder was würdest du sagen?
Ja, die Effekte selber sind keine Mythen. Sie sind ja da und werden auch nicht bestritten. Aber der Glaube, dass sie sich zuverlässig wiederholen und man daraus echte Vorteile ziehen kann, das ist der Mythos. Dafür gibt's einfach keinerlei wissenschaftliche Belege und du kannst mir glauben, dass sich die Statistiker damit intensiv beschäftigt haben. Dazu kommt noch ein anderer Punkt. Wenn man so einen Effekt wirklich ausnutzen könnte, sagen wir mal Anfang März zu kaufen, dann würde das doch jeder machen. Und vermutlich nicht erst im März, sondern schon vorher, spätestens im März, wären die Kurse dann schon so stark gestiegen, dass der ganze Effekt verpufft wäre. Genau das ist ja mit effizienten Märkten gemeint. Und das gilt nicht nur für den März-Effekt, sondern für alle saisonalen und sonstigen Kursmuster. All diese schönen Regelmäßigkeiten, die es wie gesagt zwangsläufig geben muss, sind nette Beobachtungen, aber wirklich keine Basis für eine Anlagestrategie.
Und dennoch würde ich gerne mit dir ein paar dieser Mythen vorstellen wollen, Karl. Darf ich oder gibt's dann kriegst du einen dicken Hals?
Leg los.
Also, ich habe eingangs vom Montagseffekt gesprochen, Karl. Worum geht's da?
Die Idee dahinter ist, dass Unternehmen unangenehme Nachrichten vor allem am Freitagabend rausgeben, in der Hoffnung, dass sich die Gemüter übers Wochenende wieder beruhigen. Wenn sich dadurch aber fast alle schlechten Nachrichten der Woche auf den Freitag konzentrieren, ist es kein Wunder, dass vor allem die Montagskurse schwach sind, Wochenendberuhigung hin oder her. Und genau das hat man in einigen Untersuchungen auch festgestellt. Zum Beispiel in einer Langzeitstudie zum S&P 500 von 1927 bis 2020. Da war der Montag im Schnitt tatsächlich der schwächste Wochentag. Aber auch wenn eine gewisse Logik hinter dem Effekt steckt, die Ergebnisse hängen auch da stark davon ab, welcher genaue Zeitraum untersucht wird. Neuere Studien beispielsweise etwa von 1973 bis 2023 sind nicht mehr so eindeutig, sondern liefern gemischte Ergebnisse. Teilweise war da der Montag sogar einer der besten Tage. Eine Erklärung dafür ist, dass Daytrader auf den Effekt aufgesprungen sind und ihn dadurch ausgehebelt haben, was übrigens eine schöne Bestätigung für die Markteffizienz wäre.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Gibt es eigentlich auch eine Statistik, die untersucht hat, welches der beste Wochentag an der Börse ist?
Ja, laut dieser S&P-Studie war das der Mittwoch mit durchschnittlich ein Plus von 0,07. Der Montag lag bei minus 0,12%. Das sind halt Durchschnittswerte, die über Jahrzehnte hinweg ermittelt werden. Selbst wenn diese Werte stabil wären, was ich bezweifle, wie willst du das in der Praxis ausnutzen? Selbst professionelle Daytrader schaffen das nicht.
Dann lass uns eine andere Börsenregel nehmen. Die hat einen richtig langen weißen Rauschebart, weil sie so alt ist und weil sie so oft zitiert wurde. Sie heißt nämlich Sell in May and Go Away. Karl, was steckt dahinter?
Der Spruch geht eigentlich noch weiter. Sell in May and go away, but remember to come back in September. Das ist jedenfalls die aktuelle Version. Wenn man aber noch weiter zurückgeht, bis zum Ursprung des Spruchs, da hat er sogar noch anders geheißen. Nämlich Sell in May and go away, come back on St. Ledger's Day. Und St. Ledger's Day war und ist in Großbritannien eines der berühmtesten Pferderennen im Herbst. Bei dem musste die feine britische Gesellschaft natürlich unbedingt dabei sein, ähnlich wie in Ascot oder Wimbledon. Daran siehst du, dass der Spruch ursprünglich gar nichts mit irgendwelchen Saisoneffekten zu tun hatte. Es ging einfach darum, nach der Sommerfrische nicht zu vergessen, wieder einzusteigen. Und daraus hat man dann das Märchen gemacht, dass die Börse zwischen Mai und September schwächer läuft als von Oktober bis April. Darum brauche ich dir wahrscheinlich nicht extra zu sagen, was ich davon halte, nämlich gar nichts. Mal abgesehen von der Frage, wie man einen solchen Effekt denn konkret ausnutzen will.
Habe ich mir fast gedacht, gar nichts. Aber so ganz umsonst gibt es die Börsenregel ja vielleicht doch nicht. Karl, hast du mal ein konkretes Beispiel, das eventuell beweist, dass es Quatsch ist, sich danach zu richten?
Ich kann mich nur wiederholen, Andreas. Selbstverständlich findest du in jedem beliebigen Zeitraum gewisse Kursmuster. Und eben auch Phasen, in denen die Sommermonate wirklich schwächer waren. So wie du fast jedes saisonale Muster irgendwann findest. Aber das beweist gar nichts. Ein wirklich starkes Indiz wäre es, wenn sich solche Regelmäßigkeiten in den unterschiedlichsten Zeiträumen zeigen würden. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Eine Studie auf Grundlage des S&P 500 kommt sogar genau zum gegenteiligen Ergebnis. Hier hat man eine Buy-and-Hold-Strategie, also man ist einfach im Markt investiert geblieben, damit verglichen, wenn man Anfang Mai ausgestiegen und Ende Oktober wieder eingestiegen wäre. In allen untersuchten Zeiträumen hatte die Buy-and-Hold-Strategie die Nase vorne. Ich mache dir mal ein paar Beispiele. Bei 10 Jahren war Buy-and-Hold versus Sell in May 10,4% zu 5,5% Rendite. Über 20 Jahre 7,6% zu 5,6% und 50 Jahre 7,2% Buy-and-Hold und 6,7% im Mai ausgestiegen und Oktober wieder eingegangen in den Markt. Und das sind genau die Ergebnisse, die man auch erwarten kann. Denn immerhin wäre man bei einer Sell-in-May-Strategie das halbe Jahr nicht investiert gewesen. Solche Regeln sind also völlig willkürlich und haben keinerlei Aussagekraft für die Zukunft.
Mhm. Du hast ja auch schon spezielle Kursverläufe zum Jahresende angedeutet. In dem Zusammenhang fällt mir noch die berühmte Weihnachtsrallye oder auch Jahresendrallye ein, wie sie hier und da bezeichnet wird. Was ist da dran?
Da geht es darum, dass die Kurse zum Jahreswechsel oft besser laufen sollen als sonst. Die sogenannte Weihnachtsrallye ist aber auch so ein Märchen. Kommt manchmal vor, manchmal auch nicht. Der Glaube daran hält sie auch deshalb so hartnäckig, weil dafür immer auch ganz plausible Gründe genannt werden. Window Dressing von Fonds. Die neigen oft dazu, am Jahresende gut gelaufene Aktien zu kaufen bzw. aufzustocken, um Portfolioberichte zu verschönern. Institutionelle Anlegerinnen und Anleger sind in Urlaub, wodurch Private mehr Einfluss haben und die, weißt du ja, haben zu Weihnachten bessere Laune und kaufen vielleicht mehr Aktien. Letztlich scheitert das aber auch an der Effizienzeigenschaft der Märkte, die verhindert, dass man den Effekt ausnutzen kann, selbst wenn es ihn mal gegeben haben sollte.
Mache ich auch. Wenn wir das jetzt eine Ebene höher hängen, zum Beispiel mit Blick auf konjunkturelle Zyklen, kommen wir da vielleicht mehr in die Sinnhaftigkeit? Also mein Beispiel wäre jetzt, in einer Rezession steigen die Aktienkurse, weil eben alles Schlechte schon eingepreist ist, Karl. Wie findest du diese Idee?
Das ist ein perfektes Beispiel für eine absolut einleuchtende Idee, die aber leider trotzdem nicht funktioniert.
Ach so.
Antizyklisch zu investieren findet natürlich erstmal jeder gut, ich übrigens auch. Leider ist damit aber niemand wirklich erfolgreich. Die Probleme gehen schon bei der Frage los, wo eigentlich genau die Tiefs oder Hochs sein sollen, wann genau du also ein- oder aussteigen sollst. Es reicht ja nicht, das nur ungefähr festzulegen, sondern der Erfolg hängt entscheidend davon ab, wann du genau ein- und aussteigst. Selbst einzelne Handelstage können dabei über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Und dann kommt noch ein psychologischer Aspekt dazu. Hat man wirklich den Mut einzusteigen, wenn sich die schlechten Nachrichten geradezu überschlagen, oder auszusteigen, wenn fast alle börsenmäßig positiv drauf sind? Genau das musst du nämlich, wenn du deine Idee konsequent umsetzen willst. Und selbst wenn du noch so ein dickes Fell hast, das durchzustehen, du hast immer die Mehrheitsmeinung gegen dich und wehe, du liegst dann mal falsch, womit du ja rechnen musst. Und genau an solchen Problemen, die theoretisch natürlich keine Rolle spielen, scheitern diese Strategien regelmäßig. Von daher, Andreas, deine Idee in allen Ehren. Sie funktioniert aber leider genauso wenig wie alle anderen Timing-Strategien auch.
Okay, dann halten wir fest, über saisonale Börseneffekte kann man ganz gern sprechen, aber eine echte Anlagestrategie sollte man nicht daraus ableiten, Karl. Welche Risiken siehst du denn hierbei abschließend?
Das ist ein wichtiger Punkt, der gerne übersehen wird, Andreas. Die größte Gefahr besteht darin, dadurch wichtige Marktphasen zu verpassen. Nimm als Beispiel die Sell-in-May-Come-Back-in-September-Strategie. Wenn du das wirklich machst, dann bist du ja mindestens 3 Monate nicht investiert, manchmal sogar länger. Und wenn dir gerade in der Zeit der Markt davonläuft, dann ist es vorbei mit deiner tollen Strategie und der guten Performance. Der Spruch »Time in the market« beats timing the market hat schon seine Berechtigung. Also entscheidend ist die Zeit, in der du investiert bist. Und wenn man dann mit seiner schönen Strategie hinten liegt, will man Verluste häufig wieder ausbügeln, geht dann dafür womöglich noch viel extremere Risiken ein. Dieses Verhalten hat man in der Praxis selbst bei professionellen Daytradern beobachtet. Von den Amateurtradern brauchen wir gar nicht erst anfangen und dazu zähle ich mich übrigens selber auch. Egal von welcher Seite aus du es dir anschaust, Andreas, wer investieren will, sollte das sofort tun und dann auch konsequent investiert bleiben. Irgendwelche scheinbar profitablen Kursmuster kannst du also vergessen.
Okay, und trotz der genannten Risiken, gibt es eigentlich ETFs, die sich auf solche saisonale Effekte, wie wir sie besprochen haben, spezialisiert haben?
Also in Europa zum Glück nicht und ich wäre auch kein Fan davon, wie du merkst.
Mm, absolut, ja. Und du hast es ja gerade auch nochmal betont, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt, haben wir auch oft gehört. Egal, ob wir jetzt Mai haben oder Sommer oder Dezember oder was auch immer, dieser Regel folgend müsstest du eigentlich auch heute Aktien gekauft haben, Karl. Hast du?
Würde ich gerne, aber mein Lieber, da braucht man auch Liquidität dazu. Und nicht jeder hat jeden Tag Liquidität, um einzusteigen. Also, wenn du Geld zum Anlegen hast, ist tatsächlich der beste Zeitpunkt, immer jetzt zu investieren. Da hast du schon recht.
Also heute dann nicht, Karl, aber vielleicht ja nächste Woche oder übernächste Woche. Wie auch immer, in jedem Falle regelmäßiges Anspannen, das haben wir ja auch in anderen Podcasts schon gelernt, ist etwas, was absolut wichtig ist, langfristig rational investieren an der Börse und dann schafft man es vielleicht im Alter Millionär zu sein. Also heutiges Thema investieren nach Saisonmustern. Das hat übrigens auch viel mit Anlegerpsychologie zu tun und wer dazu noch mehr erfahren möchte, dem empfehle ich sehr gern die Folge 206. Da heißt es typische Anlegerfehler, Gier und Panik, welche Psychofallen lauern noch an der Börse. Heute war's das, dieser Podcast. Falls Sie das erste Mal dabei sind und sich fragen, wann hören wir uns denn wieder? Wenn Sie mögen, gerne alle zwei Wochen freitags. Sie können uns abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Sie können uns auch Themen vorschlagen, Fragen stellen, alles unter podcast@quirinprivatbank.de. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.